ARD.
Also für mich als Theoretiker ist es extrem spannend, weil es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, die sich da auftun. Zum Beispiel gibt es Vorschläge, dass Quantenrechner bestimmte Optimierungsprobleme in einem subtilen Sinne besser lösen können, dass sie Maschinenlernprobleme besser beantworten können. Und gegeben, dass Maschinenlernen schon unsere Welt verändert hat, ist es natürlich spannend, wenn man also zwei Dinge zusammenfasst, nämlich Maschinenlernen verändert die Welt, Quantenrechner können bestimmte Probleme besser lösen. Natürlich ist die Frage auf dem Tisch, ob wir dann mit Quantenrechnern besser Maschinenlernen betreiben können. Und das ist eine Frage, die mich auch persönlich in meiner Forschung sehr stark umtreibt. Das war sogar einer der Schwerpunkte der Arbeit der letzten Jahre. Und da ist die Antwort ganz oft im Prinzip.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist bis heute ein Meilenstein und Grundlage für unser physikalisches Verständnis der Natur. Vor genau 100 Jahren, im Jahr 1925, wurde die Quantenmechanik formuliert. Die UN haben 2025 deshalb zum Jahr der Quantenforschung ernannt. Unser Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. Die Quantenmechanik wirkt sich heute auf alle Bereiche unserer Kultur, Wissenschaft und Technologie aus. Technologien wie die Photovoltaik oder die medizinische Bildgebung durch MRT gäbe es nicht ohne die Quantenphysik. Und 100 Jahre sind erst der Anfang, sagen viele, die sich auskennen und sehen in der Quantenwissenschaft weiter ein riesiges Entwicklungspotenzial. Darüber rede ich jetzt mit Professor Jens Eisert. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Eisert am Dahlem Center für komplexe Quantensysteme der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Professor Eisert.
Guten Morgen.
Herr Eisert, Sie haben mir vorher gesagt, Sie wären auch um 4 Uhr morgens gekommen für dieses Interview. Warum stehen Sie als Quantenphysiker so früh auf?
Das ist eine gute Einstiegsfrage. Das hat praktische Gründe und biografische Gründe. Praktisch einfach, weil ich begeisterter Forscher bin und gerne an den Inhalten arbeite und selber nachdenken möchte. Gleichzeitig ist so ein Unibetrieb, wenn man eine große Gruppe leitet in Deutschland, was auch manchmal ein bisschen bürokratisch sein kann, auch so, dass die Tage mal schnell ziemlich voll sind. Ich mache das einfach, um morgens Zeit zu haben, um frisch denken zu können und Ideen formulieren zu können, bis dann der Wahnsinn des Tages später auf mich einprasselt. Biografisch, ja, ich bin irgendwann umgestiegen, ich war so ein Spätmensch als junger Mensch und dann hatte ich mal ein Kind und dann bin ich früh aufgestanden und habe gemerkt, aha, das funktioniert für mich. Jetzt fangen meine Arbeitstage um 4 an. Ich mache es sehr gerne, aber es ist schon ein recht umtriebiges Geschäft.
Das heißt, die ersten Stunden ist erstmal abtauchen in die Spezialgebiete der Quanteninformationstheorie und einfach Zeit nutzen, um nachzudenken.
Absolut richtig, ja.
Ja. Sie machen aber auch, Sie denken nicht nur nach morgens, Sie fahren auch früh an eine Grundschule und versuchen bei den Kindern die Begeisterung für Mathematik zu wecken.
Ha, das stimmt. Ja, also ich bin begeisterter Forscher, aber natürlich sind wir auch steuerfinanziert. Also ich versuche immer auch ein bisschen was zurückzugeben und finde auch Outreach wichtig, weil wir auch im Elfenbeinturm sitzen können. Aber es ist auch wichtig, die Dinge ins Leben zu übertragen und nach außen zu tragen. Das stimmt schon. Tatsächlich ist es so, dass meine Frau und ich in der Grundschule unseres Kindes wir mittwochs immer in die 0. Stunde fahren und dann Mathekurs machen. Was deswegen bemerkenswert ist, weil tatsächlich 25 Kinder auftauchen in der 0. Stunde, was ja logistisch eigentlich schon gar nicht zu schaffen ist, wenn die Eltern mit ihren Kindern ankommen. Aber es sind jeden Mittwoch 25 Kinder da und wir haben schon Themen gehabt wie Topologie, Fraktale. Letzte Woche waren Kacheln dran und da ging es um Penrose-Kacheln, wo man sozusagen unperiodisch ganze Flächen ausfüllen kann, wo wir Teig ausgerollt haben und ich mit einem 3D-Drucker so einen Ausstecher gebaut habe, dass wir sozusagen eine Fläche mit einem Penrose-Tiling ausgestochen haben und dann auch gebacken haben, um die Plätzchen zu haben. Das ist nett. Also die Hauptbotschaft ist, dass Mathematik Spaß macht, dass sie kreativ ist und nicht nur einfachen Regeln folgt und die Botschaft kommt gut an und alles andere ist dann auch nicht so wichtig.
Und Sie berechnen auch, wie lange Brokkoli kochen soll.
Richtig. Naja, wir haben tatsächlich was gerechnet dazu, also die Länge der Kochkurve, wie man sagt. Wie lange Brokkoli kochen soll, ja, wird überschätzt. Also meistens weniger, als man als man denkt.
Aber lassen Sie uns zurück zur Quantenphysik. Ja. Die UN haben 2025, das habe ich gesagt, zum Jahr der Quantenforschung ernannt, 100 Jahre Quantenmechanik. Wie war das damals? Nehmen Sie uns nochmal mit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Menschheit dachte ja eigentlich, sie kennt sich relativ gut aus und weiß, wie die Welt funktioniert. Und dann kommt Einstein mit seiner Relativitätstheorie und dann kommt auch noch die Quantenmechanik. Warum hat die Quantenmechanik die Welt auch ein Stück weit auf den Kopf gestellt?
Ja, ich würde das Stück weit streichen.
Lass mal weg.
Die Quantenmechanik hat die Welt auf den Kopf gestellt. Das ist schon richtig. Also natürlich hat die klassische Mechanik sich über viele Jahrhunderte entwickelt. Die Prinzipien sind ja bekanntermaßen im 17. Jahrhundert formuliert worden. Und Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, man sei fertig. Es gibt berühmte Protagonisten, die gesagt haben, es ist keine gute Idee, Physik zu studieren, weil das Thema fertig ist. Jetzt kann man sich irgendwie angewandteren Themen zuwenden. Und dann kam so eine Vorexplosion 1905, dem berühmten Einstein-Jahr, wo viele Dinge auf den Kopf gestellt wurden. Aber so richtig auf den Kopf ging das mit der Quantenmechanik, die dann tatsächlich explosionsartig gefunden wurde. Was auch spannend war, denn Anfang des 20. Jahrhunderts hat man viele Experimente gemacht, die nicht so richtig zusammenpassten. Die Dinge waren nicht stimmig und man merkte, da passiert jetzt was und da muss irgendwas Neues her, was diese Dinge erklärt. Und da gab es so eine Suchphase mit auch heuristischen Theorien, die dann auch nicht so ganz hingehauen haben, aber die war dann, das waren fast zwei Jahrzehnte, bis dann ab Mitte der 20er eine Explosion losging, wo dann auch eine Handvoll von Protagonisten die Theorie wirklich gebaut haben von 0 auf 100. Und es ist auch völlig verrückt, dass so eine komplexe Theorie wie die Quantenmechanik in eigentlich zwei Jahren gefunden wurde. In den ersten Umständen, es gab ja kein Internet, kein Twitter oder X, also selbst Flugreisen waren ja schwierig und in der kurzen Zeit wurde das gefunden und wurde auch ganz neue Mathematik geschaffen. Heisenberg ist nach Helgoland gefahren, weil er irgendwie krank war und hat dann zwischen Bädern und langen Spaziergängen die Matrixmechanik gefunden, hat sie dann auf dem Rückfall hat er Bord im Zug getroffen, haben die nachts noch Dinge ausgekocht, die dann ins Heisenbergsche Unschärfeprinzip reingegangen sind.
Das heißt, die haben damals auch schon, obwohl sie kein Handy hatten, zusammengearbeitet.
Ja,
sie haben
die Protagonisten jetzt teilweise richtig
schon genannt.
Das war kollaborativ.
Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg.
Richtig. Also Einstein ist natürlich wahrscheinlich der größte Physiker aller Zeiten. Er hat auch die Quantenmechanik mit angestoßen, war aber in dieser Kernentwicklungsphase gar nicht der Protagonist. Das waren eher natürlich Heisenberg, Schrödinger und auch ein paar andere, die dann in dieser kurzen Zeit das gemacht haben. Es ist insofern witzig, es gibt ein wichtiges Buch von Neumann, das oft unterschätzt wurde oder wird. Das kam 1931 raus. Ist alles, ich finde, der modernen Bücher über Quantenmechanik viel moderner als viele Textbücher, die wir heute haben. Und das wurde auch schon Ende der 20er geschrieben. Also so ein Genie wie von Neumann konnte schon, also wirklich frisch von der Presse, als die Tinte noch gar nicht getrocknet war, hat er das schon so tief durchdrungen, dass er einen modernen, tief mathematisch verstandenen Text produzieren konnte und die moderne Formulierung eigentlich bringen konnte. Insofern ist es witzig, dass wir jetzt 100 Jahre Quantenmechanik feiern, weil man ja typischerweise solche Dinge gar nicht festlegen kann. Was soll schon heißen, 100 Jahre Aufklärung oder in dem Fall vielleicht 250 Jahre oder so. Aber das sind natürlich lange Prozesse, die sich über Jahrzehnte kristallisieren. Die Quantenmechanik ist eigentlich mehr oder weniger in einer ganz kurzen Explosion gemacht worden. Deswegen kann man auch davon sprechen, dass wir jetzt 100 Jahre Quantenmechanik feiern.
In einer kurzen Explosion gemacht. Jetzt lassen Sie uns versuchen, das noch ein bisschen zu verstehen. Die Quantenmechanik ist die grundlegende Theorie der Natur und auch die Theorie des Mikrokosmos. Aber was ist das eigentlich, die Quantenmechanik, in Ihren Worten?
Die Quantenmechanik ist eine physikalische Theorie, also sagt aus, wie Dinge sich verhalten, macht also Vorhersagen über, sagen wir, Experimente, die man machen könnte und sagt, so wird das kommen und dann macht man das Experiment und kann eben sehen, dass das also rauskommt. Wie die Newton'sche Mechanik auch eine Theorie ist, die sagt, Äpfel fallen zu Boden, man nimmt einen Apfel, lässt ihn fallen und der fällt immer wieder runter und irgendwann sagt man, das Gesetz ist bewährt. Äpfel fallen zu Boden oder auf den Kopf oder wie auch immer, da gibt es ja gute Geschichten zu. Die Quantenmechanik ist so eine Theorie und wie gesagt, es ist die Theorie der Natur im Kleinen, in der Welt der Atome, Moleküle, Lichtteilchen, aber dadurch, dass wir ja aus diesen Objekten bestehen, also ich bestehe aus Atomen und das Studio hier auch, ist es auch die Natur, die Beschreibung der Welt, weil
das Große aus dem Kleinen besteht. Das ist die beste physikalische Theorie, die wir kennen. Das Bemerkenswerte an der Quantenmechanik ist, dass die Vorhersagen so verschieden von dem sind, was wir aus der Alltagserfahrung kennen. Zum Beispiel sind in der Alltagserfahrung Dinge irgendwie irgendwo. Wir haben gerade Kaffee getrunken, da war die Kaffeetasse an einem Ort. Es gibt gar keine Sprechweise zu sagen, der Kaffee ist hier und da gleichzeitig. Dieses Vokabular fehlt uns, weil wir diese Alltagserfahrung nicht haben.
Das ist aber in der Quantenmechanik
so. In der Quantenmechanik ist das so. Atome sind an vielen Orten gleichzeitig, eigentlich immer. Es gibt den absoluten Zufall, der keine Erklärung hat. Ja, es gibt natürlich Zufälligkeiten in unserer Welt, aber es gibt immer eine Geschichte da rundherum, die man erklären könnte. Man kann Zufall immer auflösen. In der Quantenmechanik nicht, da gibt es den absoluten Zufall, der sozusagen in der Messung entsteht, auch nach einem tiefen Argument. Oder auch Verschränkung, dass sozusagen Objekte, die im Ort verteilt sind, gewissermaßen einen gemeinsamen Quantenzustand haben, das verwirrt Leute auch oder ist unintuitiv wiederum, weil wir es aus der Alltagserfahrung nicht kennen. Und dadurch, dass die Quantenmechanik die beste Theorie der Natur ist, die wir kennen, ist das eigentlich Bemerkenswerte weniger, warum die Natur so ist, wie sie im Kleinen ist, weil so ist sie, das ist halt die Physik, sondern warum wir sie im Großen nicht so wahrnehmen. Also eigentlich ist das Komischere, dass die Welt, die wir im Alltag wahrnehmen, so unquantenmechanisch aussieht. Und da gibt es eigentlich auch Gründe für. Ja?
Weil die Welt im Großen folgt ja auch quantenmechanischen Gesetzen. Ja. Aber was bedeutet das dann? Also es fehlt, glaube ich, vielen dann die Vorstellungskraft. Wie kann das auf die Welt im Großen übertragen werden? Und warum verstehen wir die vielleicht nicht richtig? Oder?
Ja doch, die verstehen wir schon. Ja, das ist ein witziges Thema, weil ich unterrichte ja auch viel. Also jetzt mache ich gerade einen Anfängerkurs über Quantenmechanik an der Freien Universität. Und diese Kurse sind ja so kanonisiert. Und manchmal flechte ich auch Wissen darüber ein, wie das, was wir lernen, mit dem, was wir in der Natur wahrnehmen, eigentlich zusammenpasst. Weil das wird oft nicht so besprochen. Und die zentrale Einsicht ist eigentlich die, dass im Großen die Welt nicht mehr nicht quantenmechanisch ist, sondern eigentlich zu quantenmechanisch ist. Dass sozusagen die vielen Quanteneffekte gewissermaßen aneinander wegheben, Systeme korrelieren, sind verschränkt mit anderen Systemen und dann sehen Teile so aus, als würden sie der klassischen, traditionellen Physik gehorchen. Dabei sind sie eigentlich quantenmechanisch und folgen auch quantenmechanischen Regeln. Mhm. Also das ist eigentlich das spannendere Thema, warum die Welt so unquantenmechanisch aussieht.
Mhm. Gibt es eigentlich, Sie haben gesagt, Sie haben ja ganz viel auch mit Studierenden zu tun, denen Sie die Quantenmechanik erklären müssen. Gibt es ein schönes Gedankenexperiment zur Quantenmechanik, das Sie regelmäßig erläutern?
Ja, da gibt es ganz viele, auch ganz historische, bekannte Experimente. Das vielleicht bekannteste ist das von Schrödingers Katze, was ja auch viel zitiert wird, was sich an der Idee reibt, dass quantenmechanische Effekte in der makroskopischen Welt so unplausibel erscheinen und das Experiment, oder das Gedankenexperiment, da kommt keine Katze zu Schaden, keine Sorge, ist so, dass man ein Atom in einer Kiste hat und das Atom kann nach quantenmechanischen Regeln eben zerfallen oder nicht zerfallen, auch in Überlagerung zerfallen, also gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen. Wenn das Atom zerfallen ist, fällt so ein kleines Hämmerchen runter und öffnet ein Giftfass und die Katze, die arme Katze, die in diesem Kasten ist, würde dann sterben, wenn das Giftfass zerbricht. Und wenn man dieses Gedankenexperiment weiter spinnt, dann ist die Katze ja im Kasten und dadurch, dass das Atom in einer Überlagerung ist zwischen Zerfall und Nichtzerfall, ist ja auch diese kleine Giftflasche im Überlagerungszustand zerfallen und nicht zerfallen, auch die Katze ist sowohl gleichzeitig tot und lebendig. Und das fand man unintuitiv. Man sagt, hey, Katzen sind tot oder lebendig, aber wir haben keine Sprechweise darüber, was es heißen soll, tot und lebendig gleichzeitig zu sein. Und das war sozusagen ein Gedankenmodell, was sich daran reibt und was sozusagen auch diese Vorstellung elaboriert, dass sozusagen das scheinbar Klassische aus der Quantenmechanik entsteht. Und mal so ein Gedankenexperiment, was das erklärt, warum Katzen eben tot oder lebendig sind, obwohl die eigentliche Natur beides erlauben würde.
Das heißt, eigentlich ist es komisch, dass Katzen nicht tot und lebendig gleichzeitig
sind. Das ist genau, das ist eigentlich das Komischere. Und das kann man auch erklären, aber das ist die schwierige Erklärung, als warum Atome zerfallen sind oder nicht zerfallen. Das ist ein bisschen ironisch.
Nun sind Sie theoretischer Quantenphysiker. Können Sie Ihre Arbeit in ein paar Sätzen beschreiben und so, dass es möglichst viele verstehen? Also wo haken Sie bei dem Thema ein?
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich es bewährt, dass Physikerinnen und Physiker entweder Theoretiker oder experimentarlos sind. Das liegt daran, dass die Experimente
unglaublich schwierig geworden sind. Wenn man mal bei Kollegen und Freund Emanuel Bloch in München vorbeigeht, mal guckt, wie die kalten Atome da aussehen, das füllt ganze, also riesige Räume mit irrsinnig vielen Teilen. Das ist extrem komplex und das ist halt mehr als ein Hauptberuf. Gleichzeitig sind die Theorien auch so mathematisiert, dass es ein voller Beruf ist, die zu verstehen und zu gucken, was das für Experimente heißt. Ich bin Theoretiker, also Trockenschwimmer und gehe gar nicht in Labors oder mache das schon, aber dann heißt es immer, berühre nichts. Und also meine Arbeit ist ganz einfach erklärt. Ich gehe morgens an die Tafel und verbringe meinen Tag an der Tafel. Da wird mit Kreidestaub agiert, wir reden viel, wir überlegen uns Konzepte, um Vorhersagen zu machen, wie Sachen sein können. Wir überlegen uns Experimente, was man machen kann, um Dinge auszuprobieren. Wir loten mathematische Folgerungen aus von Dingen, die wir uns ausgedacht haben. Es ist ein sehr kreativer Prozess. Also wir denken nach über Quantenmechanik.
Unser Thema heute, das Weltjahr der Quantenphysik. Stehen wir vor der nächsten Quantenrevolution. Zu Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio Professor Jens Eisert, Leiter der Forschungsgruppe Eisert am Dahlem Center für komplexe Quantensysteme der Freien Universität Berlin. Ich bin Axel Dorloff. Herr Eisert, Quantenphysik ist sehr alltäglich. Wo steckt heute überall Quantenphysik drin? Wo begegnet uns die Quantenmechanik im Alltag?
Die Quantenphysik begegnet uns überall. Und nirgendwo. In der Weise, dass eigentlich jedes Hightech-Objekt, was wir uns vorstellen können, irgendwie mit der Quantenmechanik zu tun hat. Laser sind unvorstellbar ohne Quantenmechanik. Das ist ein intrinsisch quantenmechanischer Effekt. Halbleiter sind nur quantenmechanisch verstehbar. Damit Transistoren, damit Chips, damit iPhones, Computer. Jegliches technologisches Schaffen hat mit Quantenmechanik zu tun. Und es gibt solche Fantasiezahlen, wo Leute ausrechnen, welchen Anteil am Bruttoinlandsprodukt über Quantenmechanik beigetragen wird. Das sind gigantische Zahlen. Also alles, was man irgendwie macht mit Technologie, hat mit der Quantenmechanik zu tun. Das ist die eine Sache. Gleichzeitig ist das eine andere Art als die Quantenmechanik, über die wir jetzt reden, wenn wir von dieser neuen Quantenrevolution reden. Denn da ist die Quantenmechanik dabei, in der Weise, dass wir sie brauchen, um Effekte zu verstehen, die dann technologische Implikationen haben. In der neuen Revolution geht man noch einen radikalen Schritt weiter. Wir sagen, wir können mit einzelnen Atomen, mit einzelnen Ionen, mit so kleinen Teilchen in der Physik einzeln Experimente machen und können die als Informationsträger einer neuen Informationstechnologie sehen. Da braucht man die Quantenmechanik natürlich auch, um das zu verstehen, aber da ist die Quantenmechanik sozusagen intrinsisch dabei, um die Verarbeitung der Information selber zu machen. Und das gibt ganz neue Anwendungen. Also während man die Quantenmechanik schon immer brauchte, um die technologische Welt zu beschreiben, geht man jetzt einen Schritt weiter und will neue informationsverarbeitende Technologien schaffen, auf Basis dessen, dass man einzelne Atome, einzelne Ionen irgendwo platzieren kann und mit diesen quantenmechanischen Gesetzen auf neue Art rechnen kann, Informationen übertragen kann und diese physikalischen Gesetze auf neuartige Art ausnutzt.
Und zu dieser neuen Zeit würde ja auch die Welt der Quantencomputer gehören. Das wäre so ein Instrument. Wann sind denn eigentlich Quantencomputer marktreif? Kann man das sagen? Die meisten funktionieren ja bislang nur unter speziellen Bedingungen im Labor.
Absolut richtig. Diese Frage wird oft gestellt. Ich kann darauf keine Antwort liefern. Nur die, dass die Quantenrechnerei als theoretische Idee keine neue Idee ist. Schon in den 80ern haben Größen wie Feynman, Benioff, Deutsch darüber kontempliert, was es heißt oder heißen würde, wenn man diese Art Supercomputer schaffen würde. Und schon Mitte der 90er gab es so eine große Bombe, die geplatzt ist, als Peter Shor gefunden hat, dass es ganz praktische Probleme gibt, die Quantenrechner schnell lösen können, an denen sich die schnellsten Superrechner unserer Zeit die Zähne ausbeißen müssen. Also das war schon Mitte der 90er klar, also sogar bevor ich anfing mit meiner Karriere. Das war aber lange Zeit ein extrem inspirierendes Konzept im Kopf, was viele Konsequenzen hatte, hat die Physik in starker Weise mit beeinflusst. Aber das war so ein abstraktes Konzept. Und erst seit 6 oder 7 Jahren haben sich Protagonistinnen und Protagonisten die Mühe gemacht, solche Dinger wirklich zu bauen. Also wenn die Frage kommt, wann haben wir das, dann kann ich dazu schon was sagen. Aber das Erstaunlichere ist eigentlich, wo wir jetzt sind, gegeben, dass man eigentlich erst seit ein paar Jahren wirklich versuchte, Dinger zu bauen. Wir haben keine Quantenrechner, also keine richtig großen. Aber es gibt jetzt schon Quantenrechner, die über 1000 Recheneinheiten haben, also Quantenbits, Qubits, was vor 10 Jahren noch absolute Science-Fiction war. Also wenn wir vor 10 Jahren dieses Gespräch geführt hätten und sie hätten mir gesagt, dass wir in 10 Jahren einen über 1000 Qubit Quantenrechner haben, ich sagte, wir können alle träumen, wir sind noch jung genug, aber das wird nicht kommen. Also es ist schon so, dass es keine Quantenrechner gibt, die diese spannenden Probleme wirklich lösen können, aber es gibt schon Probleme, die sie besser lösen können als klassische Superrechner. Also diese Schwelle ist schon überschritten und das ist eine extrem inspirierende Zeit, dass wir eben jetzt rausfinden müssen, was sie können. Und das ist auch Thema meiner Arbeit, rauszufinden, was die können. Und wann die kommen, ja, das wird nicht morgen sein. Also bis die sozusagen wirklich marktreif sind, das wird sicher noch 10 Jahre dauern oder vielleicht mehr. Aber wenn man guckt, was in den letzten Jahren oder sogar Monaten passiert ist, ist das, also gelinde gesagt, erstaunlich.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dann nochmal weiter in die Zukunft gucken. Was ist der Unterschied zwischen einem Quantencomputer und einem klassischen, normalen Computer?
Klassische Computer, naja, man kennt die so aus Desktop-Computern oder iPhones, die funktionieren aber mathematisch gesehen alle gleich. Also da gibt es so ein rechnerisches Modell, das wurde von Turing mal aufgestellt, vor dem Zweiten Weltkrieg. Die werten sozusagen Funktionen aus über Bits, also über Informationseinheiten, die an oder aus sein können, ja oder nein. Also so eine Art klassische Logik, die sich manifestiert. Und diese ganze Rechnerei, selbst wenn ich ein iPhone benutze, würde letztlich darauf basieren, dass man Bits manipuliert. Quantencomputer arbeiten anders, sie arbeiten radikal anders, denn weil die physikalischen Gesetze ja anders sind, auf denen sie basieren, kann man dann mit Überlagerung arbeiten, mit Verschränkung. Also diese einzelnen Recheneinheiten können gewissermaßen in vielen Zuständen gleichzeitig sein. Es ist weder ganz richtig noch ganz falsch zu sagen, dass Quantenrechner ganz viele Rechnungen gleichzeitig ausführen können. Aber es ist schon so, dass die Rechenregeln so verschieden sind, dass man auf ganz radikal neue Art rechnerische Probleme lösen kann oder sogar manche Probleme viel schneller lösen kann als klassische, weil man ganz neue Gesetze ausnutzen kann. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das ist wahnsinnig unintuitiv. Man braucht also für jeden neuen Algorithmus, der ein Problem neu knackt, eine neue Idee. Da gibt es keine Automatisierung. Deswegen ist Forschung auch so wichtig, weil immer wieder alle paar Jahre jemand daherkommt und so eine richtig coole neue Einsicht hat, wie man das auf den Kopf stellt. Aber das ist immer was sehr Kreatives. Da sagen Leute, hey, ich habe irgendwas über Subgruppen verstanden. Oder ich habe so Random Walks, also so Zufallsprozesse besser verstanden. Und das gibt dann eine neue Klasse von Algorithmen. Also man nutzt diese quantenmechanischen Gesetze aus, um mit Überlagerung, Verschränkung auf neue Art Probleme lösen zu können.
Sie haben gerade schon angedeutet, da ist in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel passiert im Bereich der Quantencomputer. Und genauso wahrscheinlich ist es, dass in den nächsten 5 Jahren sich auch sehr viel tun wird. Aber was erwartet uns da? Was kann das verändern?
Ja, das ist eine spannende Situation. Auch deswegen, weil diese Implikationen so unklar sind. Ja, denn ich meine, natürlich wollen alle wissen, was kostet das, was kommt raus, was können die Dinger und so weiter. Diese Fragen sind alle nicht so leicht zu beantworten, in der Weise, dass jetzt schon klar ist, dass das, was Rechnung überhaupt heißt, komplett auf den Kopf gestellt wird. Also was Superrechnen heißt, ist völlig anders in der Quantenmechanik. Und dass diese Welt verändert wird, ist irgendwie geschenkt. Jetzt ist es ja schön und gut, also als Wissenschaftler ist es eine völlig legitime Position, aber natürlich ist es gleichermaßen auch so, dass große Protagonisten, auch Volkswirtschaften und so sich überlegen, naja, gut, jetzt geben wir viel Geld dafür aus, was kommt denn so rüber am Ende des Tages, welche Probleme können wir denn lösen, die wir vorher nicht lösen konnten? Also für mich als Theoretiker ist es extrem spannend, weil es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, die sich da auftun. Zum Beispiel gibt es Vorschläge, dass Quantenrechner bestimmte Optimierungsprobleme in einem subtilen Sinne besser lösen können, dass sie Maschinenlernprobleme besser beantworten können. Und gegeben, dass Maschinenlernen schon unsere Welt verändert hat, ist es natürlich spannend, wenn man also zwei Dinge zusammenfasst, nämlich Maschinenlernen verändert die Welt, Quantenrechner können bestimmte Probleme besser lösen. Natürlich ist die Frage auf dem Tisch, ob wir dann mit Quantenrechnern besser Maschinenlernen betreiben können. Und das ist eine Frage, die mich auch persönlich in meiner Forschung sehr stark umtreibt. Das war sogar einer der Schwerpunkte der Arbeit der letzten Jahre. Und da ist die Antwort ganz oft im Prinzip. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die man auch zeigen kann, auch mathematisch rigoros beweisen kann. Und trotzdem ist oft das letzte Wort nicht gesprochen. Es gibt also ganz viele Ideen, die auch sozusagen funktionieren, wo man sagt, ja, ich kann beweisbar besser das und das Problem lösen. Und dann sagt man, ja, aber gegeben verrauschte realistische Daten, wie gut klappt das wirklich? Und da ist wirklich noch viel Forschung zu leisten. Also das ist, würde ich sagen, geschenkt und auch klar, dass Quantenrechner in der Wissenschaft eine große Rolle spielen werden. In der Simulation von quantenchemischen Prozessen, in der Simulation von Materialien. Das würde ich als gesichert ansehen. Aber wie wichtig Quantenrechner wirklich in rechnerischen Alltagsfragen vorkommen, die jetzt große industrielle Relevanz haben, da zeigen die Zeichen dahin, dass es extrem vielversprechend ist, aber das letzte Wort ist nicht gesprochen, was für mich als Theoretiker extrem spannend ist, weil nichts ist so schlimm wie ein gelöstes Problem. Also das ist eine extrem herausfordernde Situation.
Ja, sonst würde es sich ja gar nicht mehr lohnen, morgens um 4 aufzustehen.
dann würde ich aber auch ausschlafen.
Können wir das vergleichen? Also in den 50er, 60er Jahren kamen ja mit Transistor und Laser die Grundlagen für Computertechnologie, für Glasfaser, Internet und so weiter, für die globale Vernetzung und Digitalisierung, die wir heute haben. Damals wusste man natürlich aber noch gar nicht, was das wirklich für Implikationen hat. An einem ähnlichen Punkt sind wir jetzt auch, nur mit der Quantenmechanik.
Ja, das ist eine völlig analoge Situation. Ich würde schon denken, dass wir mit den Quantenrechnern irgendwo da sind, wo die klassischen Rechner mal in den 40ern waren oder so. Das ist ganz vergleichbar. Der erste Rechner wurde ja in Berlin zusammengeschraubt, in der Z3, in einem Wohnzimmer, wo die Freunde noch geholfen haben. Varianten davon stehen im Technikmuseum in Berlin, ist sehr sehenswert. Aber diese Rechner sind ungefähr die Quantenrechner von heute.
Aber dass viele Expertinnen und Experten von einer möglichen Revolution, technologischen Revolution reden, von tiefgreifenden Veränderungen, da würden Sie nicht widersprechen.
Nein, also ich sage gerne, wenn ich Vorträge gebe, dass Quantenrechnen auch dann wahnsinnig spannend ist, wenn man nur Dinge sagt, die auch wahr sind. Ich versuche in der Forschung sozusagen guter zu sein, also auch nur Dinge zu sagen, die auch belastbar richtig sind und auch ein bisschen mathematisiertere Aussagen zu machen, rigorose Aussagen zu machen. Und ich denke, wir sind auch gut beraten, damit Schritt für Schritt unsere Arbeit voranschreiten zu lassen und dann zu schauen, was rauskommt. Begeisterung ist auch nicht das Gleiche wie falsche Behauptungen zu machen. Also es kommt schon vor, es ist natürlich ein extrem vielversprechendes Feld, es wird ganz viel Geld ausgegeben, selbst die Bundesregierung hat jetzt 2 Milliarden Euro etwa ausgegeben unlängst, um das deutsche Quantenprogramm zu fördern, was auch toll ist, weil Deutschland da tatsächlich auch in der Spitze noch mitspielt. Das ist alles sehr motivierend, aber natürlich lädt es auch ein, dass man unseriöse Behauptungen macht. Also kürzlich stand auf dem Handelsblatt auf dem Titel, wie Quantenrechner können jetzt alle unsere Probleme lösen. Und ich denke, Welthunger, die Eheprobleme meiner Nachbarin, das sind alles Dinge, die jetzt nicht zwingend gelöst werden, wenn man einen Quantenrechner hat. Also das ist auch Quatsch, zumal nicht mal alle Optimierungsprobleme beweisbar gelöst werden können, weil es da harte also auch informatische Obstruktionen gibt. Also das stimmt einfach nicht. Ja? Und ich denke, begeistert sein ist völlig legitim, das bin ich auch. Also das ist völlig nicht um 4 aufstehen und jeden Tag darüber nachdenken, aber das ist nicht das Gleiche wie falsche Versprechungen zu machen. Denn es ist eine Evolution, das würde ich auch so sagen. Es gibt extrem viele mögliche Anwendungen. Aber wir müssen auch realistisch bleiben, dahingehend, was wir können und was wir nicht können. Und wir müssen ehrlich sein, dass die großen Kracher noch relativ weit in der Zukunft sind, weil die Fortschritte immens sind, aber bis Quantenrechner so groß sind, dass sie wirklich verlässlich Probleme großer Skala beantworten können, das kommt 10 Jahre von jetzt und ist nicht heute möglich.
Aber falsche Versprechungen machen vielleicht nicht, aber zumindest heißt ja dann technologieoffen sein, die Chancen sehen.
Ja, da bin ich vielleicht noch so ein Aufklärungskind. Also ich sehe tatsächlich natürlich die Risiken von allen Fortschritten, das sehen wir ja, die Debatte gibt es ja auch im Maschinenlernen, was tatsächlich auch sehr eng verwandt ist. Es gibt eine enge Schnittstelle zwischen Quantenrechnen und künstlicher Intelligenz. Das ist auch etwas, woran ich viel arbeite. Aber natürlich gibt es da Risiken und wir müssen uns diesen Risiken auch stellen. Es macht keinen Sinn, naiv zu sein oder mit kindlichen Vorstellungen an diese Mächtigkeit dieser neuen Möglichkeiten heraufzublicken. Trotzdem ist es wahr, dass diese technologischen Revolutionen auch sehr viele Möglichkeiten bieten und auch auf eine Art die Menschheit zu einem Besseren verwandeln, weil man eben Dinge machen kann, die man vorher nicht machen konnte. Und Technologie hat oft dazu beigetragen, dass das Leben auf diesem Planeten angenehmer und wünschenswerter wird. Also da bin ich schon so, dass ich denke, dass es gut ist, dass man die Technologie weitertreibt. Hm.
Zumindest werden die neuen Quantentechnologien als Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts gehandelt, auch im Silicon Valley. Sie haben selbst mit Google auch kürzlich zusammengearbeitet. Erzählen Sie das mal.
Ja, das war spannend. Also wir arbeiten eng mit Google zusammen. Google, wie gesagt, ist ja auch zusammen mit IBM eine der Firmen, die auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Wir haben das gerade im Café besprochen, dass selbst der Paycheck für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon bei 10 Millionen im Jahr liegt, was eine Firma ausgibt, ohne ein Produkt zu haben. Muss man auch mal drüber nachdenken, dass so Privatfirmen da so viel Geld in die Hand nehmen, um dann Technologieentwicklung zu betreiben, was interessant ist. Und einer der großen Erfolge von Google insbesondere war, zu zeigen, dass es Probleme gibt, die man quantenmechanisch lösen kann, aber die schnellsten Superrechner der Welt nicht lösen können. Das war mit dem Sycamore-Chip. Da war es aber so, dass die ihren Chip nicht so ganz kalibriert bekommen haben. Das ist ja, wenn man Vorhersagen macht, muss man genau wissen, was die Maschine macht. Denn wenn man das nicht genau kennt, kann man auch keine Vorhersagen machen. Denn nur mit der genauen Kenntnis der Maschine weiß man, was rauskommt. Und da war ich mal in Brasilien, da kam ein Hilferuf von Google an, meinte so, Jens, wir kriegen unsere Maschine nicht kalibriert, kannst du uns helfen? Weil die auf die Daten starten und da kamen Zufallszahlen raus. Das funktionierte einfach hinten und vorne nicht. Die waren verwundert, die haben Spektren aufgenommen und versuchten dann Spektren und Eigenräume von bestimmten Operatoren zu finden, die das System charakterisieren und das klappte halt nicht. Und dann habe ich zusammen mit zwei sehr schlauen Doktoranden mich hingesetzt und da haben wir eigentlich in 4 Wochen rausgefunden, woran es liegt. Da haben wir so ein kleines Vorteil überwunden, haben gesehen, dass man neue mathematische Methoden verwenden muss, um dann diese Spektren zu bestimmen. Und das war so der Knackpunkt, der das geöffnet hat. Und da waren die halt völlig begeistert. Also, wow, toll, das machen wir jetzt. Und 3 Jahre später oder sogar 4 Jahre später haben wir das Papier endlich veröffentlicht, weil wir gemerkt haben, dass der Teufel im Detail steckt. Und wenn man das mit Rauschen und mit echten Daten macht, dann muss man nochmal ganz neue Methodik machen. Das war aber witzig aus vielerlei Hinsicht. Erstens haben wir spannende mathematische Methoden verwendet und es ist eines der wenigen Felder, wo man noch richtig spannende Mathe machen kann, aber die gesamte Futterkette durchgeht und dann für Google deren Hauptchip kalibrieren kann. Also man muss sich nicht entscheiden, ob man nerdige Mathe macht oder Anwendung. Man kann Mathe machen für Anwendung. Das ist eine spannende Sache.
Das heißt, Sie können Nerd sein und trotzdem mit den Anwendern arbeiten.
Ja, genau. Richtig. Man kann Nerd sein und mit den Anwendern arbeiten. Das ist die eine Einsicht, die mir viel Freude bereitet. Die andere Einsicht ist, dass irgendwie Geld auch nicht alles ist. Also das ist ein Feld, wo man auch kreativ sein kann und wo man dann eben auch aus Berlin aus für Google, mit Google dann Probleme löst, die auch wirklich einen Einfluss haben. Das ist also auch interessant und auch inspirierend und auch motivierend, wenn man denkt, da haben wir was geschafft, was die jetzt nicht so geschafft haben. Und dann kann man das auf Augenhöhe gemeinsam machen und dann klappt das auch. Das ist eigentlich auch interessant, weil es auch diese offene Atmosphäre in dem Gebiet aufzeigt und dass man da so auf Augenhöhe dann gemeinsam solche Dinge auskochen kann.
Sie haben vorhin schon gesagt, Deutschland spielt bei den Quantenwissenschaften noch in der Weltspitze mit. Ist das, was Sie noch in Berlin hält? Wir haben jetzt über Google geredet. Sie könnten vermutlich auch längst woanders sein. Im Silicon Valley und so weiter fließen Milliarden in diese neuen Technologien, in die Quantenwissenschaften.
Ja, das hatte ich eine schwierige Frage, die vielleicht nicht in allem Abschluss so fürs Radio geeignet ist. Also schon so, dass dass ich schon viele Angebote hatte von anderen Orten in den letzten Jahren und ich habe das schon auch durchaus ernsthaft überlegt. Da gibt es jetzt viele Gründe, die mich dann doch hier halten. Also vielleicht kann man aber auch positiv sagen, dass erstens die Weltlandschaft sowieso sehr stark zusammengewachsen ist. So stark muss man sich nicht entscheiden. Also auch von Berlin aus, wie gesagt, kann ich mit Google arbeiten oder auch mit anderen. Wir sind sehr, sehr stark vernetzt und arbeiten mit der ganzen Welt zusammen, mit Hinz und Kunz in der Quantenwelt. Und das geht von Berlin auch sehr, sehr gut. Und da sind wir auch gut dabei. Also der größte Geldgeber ist das Land Bayern zum Beispiel bei uns. Und ich bin alle 2 Wochen in München und es macht mir auch viel Spaß, mit meinen Freunden und Freundinnen da in München zu arbeiten. Das kann man machen, auch wenn man hier lokal verortet ist. Die andere Sache ist, es gibt ja viele Probleme in Deutschland. Das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere RBB-Sendung. Es ist auch ziemlich deutsch, sich immer so schlecht zu reden und ein bisschen muffelig auf den Boden zu gucken und zu denken, das können die anderen immer besser. Ist auch eine gute Art, Geld zu kriegen, dass man immer aufzeigt, was die anderen besser können. trotzdem ist es so, dass auch noch ziemlich viel passiert. Also in unserem Feld ist es so, dass Deutschland sich nicht verstecken muss. Und es gibt auch ein großes Programm vom BMBF, also von dem Ministerium für Bildung und Forschung, was solche Forschung unterstützt. Und da ist ein sehr respektables Programm entstanden, was mit der Weltliga mitspielen kann. Jetzt nicht in allen Gebieten. Es ist nicht so, dass die gesamte Futterkette jetzt überall gleichermaßen bespielt wird. Aber es ist schon so, dass es Top-Ergebnisse, Top-Leute gibt, die in Deutschland arbeiten, die da ganz vorne dabei sind. Also das klingt jetzt irgendwie schlimmer, als es ist. Also man kann in Berlin, das ist ein toller Wissenschaftsstandort mit sehr vielen, sehr schlauen Leuten, kann man richtig spannende Sachen machen. Und dann muss man auch nicht im Silicon Valley sein. Wobei es auch schön ist, aber da gibt es auch andere Probleme. Also ich bin ganz zufrieden mit Berlin.
Herr Eisert, viel Erfolg für die nächsten Jahre und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Professor Jens Eisert, Leiter der Forschungsgruppe Eisert am Dahlem Center für komplexe Quantensysteme der Freien Universität Berlin. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.